Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie herzlich willkommen mit einem Statement unseres heutigen Fokusgastes.
Guten Tag, ich heiße André, bin ein Junge, esse keine Bonbons und zur Schule gehe ich nicht.
Diesen Satz legte sich der kleine André Stern irgendwann zurecht, weil ihn die Frage, warum er nicht in der Schule sei, nervte.
Es ist nicht meine Sache und Aufgabe, Kritik an der Schule zu üben. Ich möchte nichts weniger, als mich zum Schulfeind Nummer 1 zu stilisieren. Im Gegensatz zur Schule und ihren Vertretern will ich sie weder als Botschafter für eine bestimmte Sache gewinnen, noch bin ich Vertreter einer Lernmethode, deren Vorzüge ich anpreisen muss. Meine Erlebnisse haben nur für mich Gültigkeit. Meine Art des Lernens kann nicht verallgemeinert oder standardisiert werden.
André Stern, Jahrgang 1971, Sohn eines Forschers und Pädagogen, will kein reisender Vertreter für Schulverweigerung sein. Er meint, er besuchte halt keine Schule. In Frankreich gelte Bildungs-, aber keine Schulpflicht und seine Eltern wollten, dass ihre Kinder in ihrer Persönlichkeit nicht eingeschränkt werden. Sie wollten die Entwicklung ihrer Kinder in allen Details miterleben. André Stern war kürzlich in Vorarlberg zu Gast. Der Titel seines Vortrages lautete »Und ich war nie in der Schule«. André Stern referierte auf Einladung der Initiative Spatzennest und wenn er schon nicht als Kind in die Schule kam, so kam er jedenfalls für seinen Vortrag in die neue Mittelschule Lustenau-Rheindorf. Wie sehr Sonderwege interessieren, belegte das große Publikumsinteresse. Mehrheitlich waren es Frauen. André Stern lebt in Paris, wo er auch aufgewachsen ist. Und er ist ein gewandter, international gefragter Vortragender. Das Interesse an seinem ungewöhnlichen Bildungsweg ohne Schule hat ihn irgendwann veranlasst, seine Erfahrungen in einem Buch festzuhalten.
Als ich etwa 25 Jahre alt war, begann ich über meine Kindheit nachzudenken, weil man mich bat, darüber zu berichten. Ich war bereit, mich allen Fragen in diesem Zusammenhang zu stellen. Man lud mich ein, vor zukünftigen Grundschullehrern zu sprechen, an Kongressen teilzunehmen und, sowohl in Frankreich als auch im Ausland, im Radio oder Fernsehen aufzutreten. Man bat mich um Vorträge in Frankreich und der Schweiz, in Spanien, Deutschland, Österreich, Indien und so weiter. Und das große Interesse, das sie hervorriefen, löste bei mir eine intensive Beschäftigung mit bestimmten, immer wiederkehrenden Fragen aus. Von Anfang an arbeitete ich daran, diese Vorträge auf die schlichte Wiedergabe meiner Erfahrungen zu beschränken.
Er sei sich dessen bewusst, dass es heikel sei, die Schule in Frage zu stellen. Die Schule ist gesellschaftlich und politisch fest verankert. Der Zugang zu Bildung und Schule ist in der Kinderrechtscharta festgehalten.
Was ich erlebt habe, ermöglicht mir allerdings einen ganz anderen Blickwinkel. Ich betrachte die Schule als Außenstehender. Mein Blick ist neutral, weil ich weder von dem dortigen Geschehen noch von der Zukunft der Institution betroffen bin. Ich bin weder Richter noch Partei. Es ist im Übrigen amüsant, dass man mir manchmal den Vorwurf macht, die Schule nicht zu kennen, weil ich sie ja nicht besucht habe, während man auf jedem anderen Gebiet von Experten gerade verlangt, dass sie unabhängig, objektiv und außenstehend sind. Wenn ich den Angehörigen einer Gesellschaft, die sich für demokratisch hält, sage, dass das Informationsdefizit, das im Hinblick auf sensible Themenbereiche sorgfältig aufrechterhalten wird, sie an einer freien Wahl hindert, wirke ich gleich militant. Mit dem richtigen Marketing gelingt es auf wundersame Weise, den Menschen das Gefühl zu geben, sie hätten die einzige Option, die man ihnen anbietet, frei gewählt. Henry Ford sagte, Sie können das Modell T in jeder Farbe Ihrer Wahl erhalten, solange die Farbe schwarz ist. Genau das ist gängige Praxis, beispielsweise in dem Bereich, von dem heute die Rede ist, der Bildung. Man bietet jungen Eltern keine Wahl, die ernsthaft über die Entscheidung zwischen öffentlicher und privater Schule hinausgeht und pflegt den Glauben, dass der Verzicht auf den Schulbesuch zwangsläufig in Analphabetentum und Arbeitslosigkeit mündet.
Die 2 Stunden mit André Stern sind wie im Flug vergangen, weil er eine abwechslungsreiche Mischung aus Vortrag, Gespräch mit dem Publikum und vorgelesenen Zitaten aus seinem Buch anbot.
Ich habe nie mit Geringschätzung auf jene herabgesehen, die an die Norm glauben. Aber ich habe auch nie versucht, es ihnen gleich zu tun. Ihre Allgegenwart beeinflusst meine Wanderung nicht. Und gegen den Strom zu schwimmen, macht mir keine Angst. Aber ich tue es nicht aus Prinzip. Bei der Musterung gab es eine bezeichnende und lustige Begebenheit. Ich sollte meinen Ausbildungsstand angeben. Es gab 5 Kästchen auf dem Formular, das der Rekrut, der mit meiner Befragung betraut war, auszufüllen hatte. Studium, mittlere oder höhere Schule, Grundschule, Vorschule, erstes Jahr Grundschule, Analphabet. Ich passte in keine Kategorie. Ja, aber, entgegnete der junge Mann ziemlich ratlos, als ich mich dagegen wehrte, dass er das Kästchen Analphabet ankreuzte. Wenn Sie weder ein Studium absolviert, noch eine höhere oder mittlere Schulausbildung haben oder die Grund- oder Vorschule besucht haben, dann können Sie doch nur Analphabet sein. Nein, erklärte ich bin kein Analphabet, ich kann lesen und schreiben. Sie sehen doch, dass ich dieses Formular hier ausgefüllt habe. Daraufhin entgegnete der Rekrut, ich will Ihnen ja gerne glauben, aber was soll ich machen? Ich habe kein Kästchen für Sie.
Nach diesen Eingangszitaten aus seinem Buch lag ausreichend Stoff für Anfragen auf dem Tisch. Die erste und übliche Einstiegsfrage an André Stern ist, wie er ohne Schule Schreiben und Lesen erlernte.
Es gibt ganz viele Kinder, die lesen und schreiben können, bevor sie in die Schule gehen. Und die Eltern haben ihnen das nicht beigebracht. Das ist eine interessante Feststellung. Also können Kinder lesen und schreiben und oder schreiben alleine lernen. Sie haben übrigens ihre Muttersprache alleine gelernt auf eine ihnen vollkommen persönliche Weise. In einem vollkommen eigenen Rhythmus. Gut. Mit 3 Jahren habe ich ein Buch geöffnet und meinen Eltern gesagt, oho, darin sind Eier und Eierbecher. Ja, genau. Meine Eltern haben auch gestaunt und sich gefragt, was ich damit wohl meine. Und ich habe auf die Buchstaben C und O gezeigt, die in der französischen Sprache oft vorkommen und erst noch kombiniert. Da hat man mir gesagt, was das ist, und dann wollte ich wissen, wie sie klingen. Und dann habe ich zuerst Zeit damit verbracht und damit gespielt, überall nach Eiern und Eierbecher zu suchen. Und dann dabei natürlich entdeckt, dass es Eier ohne Eierbecher gibt und Eierbecher ohne Ei gibt. Oder dass es ein Ei mit einem Strich daran gibt. Oder dass es den Strich ohne Ei und so weiter. Und so habe ich entdeckt, dass es überhaupt Buchstaben gibt. Und dann wollte ich natürlich nicht nur wissen, wie alle heißen, sondern wie alle klingen. Und so konnte ich schnell, weil Kinder, die sich für etwas interessieren, das auch behalten, konnte ich sehr schnell entziffern. Mit 3 Jahren konnte ich schon Geschichte entziffern. Also das ist nichts Erstaunliches. Bemerkenswert ist aber, dass ich 4 wurde und 5 und 6-jährig und 7-jährig und immer noch nicht flüssig lesen konnte. Ich wurde sogar 8-jährig und noch immer konnte ich nur Geschichte entziffern. War ein Lieblingsspiel aber, denn es gibt so viel Schrift überall um uns herum. Alle Eltern, die ich kenne in der üblichen Gesellschaft, würden sich da sehr große Sorgen gemacht haben. Hätten gedacht, der Junge hat ein Problem. Wann lernt er endlich flüssig lesen? Sie hätten mich pathologisiert. Sie hätten aus mir einen Problemfall gemacht. Sie hätten mich gebracht zu irgendeinem Spezialisten, der hätte versucht, mich von dieser Krankheit zu kurieren. Meine Eltern haben sich da keine Sorgen gemacht. Meine Eltern wussten, da findet etwas statt. Sie hatten recht, denn mit 8 Jahren habe ich ein Buch geöffnet und flüssig vorgelesen. Das bedeutet, dass ein Prozess stattgefunden hat, das nicht sichtbar war. Dass man das aber nichtsdestotrotz hat respektieren müssen. anders gesagt, dass meine Eltern aus diesem Vertrauen heraus sich davor gehütet haben, irgendetwas, das nicht sichtbar ist, zu zertreten mit eigenem Eifer. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, was ich damit meine. Sie hatten so viel Vertrauen und wussten, das ist kein Problem, das ist einfach sein eigener Rhythmus. So habe ich das lesen gelernt.
Musik für die heutige Sendung kommt von André Stern. Seine Beziehung zur Musik ist an seinem Interesse für einzelne Komponisten erwacht und gewachsen.
Musik ist schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens gewesen. Meine Eltern haben immer schon Musik gehört. So, seitdem es mich gibt, höre ich Musik. Was nicht bedeutet, dass ich immer Interesse hatte. Aber das war immer ein Bestandteil unseres Lebens. Und mit 3 Jahren habe ich mich schon für Klänge interessiert. Ich mag mich erinnern, dass ich mit dem Ohr auf den Boden gepresst hörte, dass Musik gespielt wurde, ein Stockwerk tiefer. Das war mein erster Kontakt mit der Musik. Und dann habe ich erste Stunden gehabt bei einem Flamenco-Gitarristen, der mir das auf eine sehr traditionelle Weise beigebracht hat, der aber etwas später gestorben ist, und dann habe ich das zum Beispiel sein lassen. Und viele Jahre später habe ich die Musik entdeckt. Und zwar als Zuhörer. Ich habe Dvorak entdeckt und eine solche Leidenschaft gespürt und entwickelt, dass ich dann nur noch Musik gehört habe. Und das Wichtige dabei ist festzustellen, dass ich über so viel Zeit verfügte. Ich konnte, und das tat ich auch, 6, 7, 8 Stunden pro Tag Musik hören. Und so habe ich mir das sämtliche Werk von Antonín Dvořák angehört, mehrere Male, und alle Biografien über ihn gelesen. Und ihr wisst vielleicht, dass zwischen Dvořák und Brahms eine Verbindung besteht, also habe ich auch auf diesem Weg Brahms entdeckt und ganz Brahms angehört, nur noch das gemacht. Jahrelang waren meine Tage damit gefüllt, Musik zu hören, und zwar das ganze Werk eines Komponisten jedes Mal, und Biografien zu lesen. Und da war meine Tätigkeit nicht, Musik zu machen. Später erst, das ist eine lange Geschichte, da braucht es die Hälfte des Buches für die Geschichte. Später habe ich wieder angefangen, Gitarre zu spielen, aber das hat mir nicht genügt, weil ich gar nicht so gut Gitarre spielen konnte. Und so hat sich aber langsam entwickelt, dass ich eine Art und Weise gefunden habe, damit zufrieden zu werden und mehr zu üben und daran zu arbeiten, bis ich zufrieden war. Genug, um zu sagen, ja, da könnte mein Beruf daraus entstehen. Thank you.
In der Nähe von Vorarlberg, in der Schweizer Nachbarschaft in Chur, hat der junge André aus Paris das Instrumentenbauerhandwerk erlernt. Immerhin ist er Gitarrenbaumeister.
Spät, 22 war ich, oder 23 spät, habe ich überhaupt den Beruf Instrumentenbauer entdeckt. Im Kino, in einem Film. Dann war ich hin, begeistert. Das war eine Entdeckung. Ich war ja Gitarrist, aber ich hatte nie gedacht, dass mich das so faszinieren könnte, wie man eine Gitarre baut. Dann wollte ich natürlich Gitarrenbauer werden. Hab alles gelesen, weil das eine Gewohnheit ist. Hab alle Bücher gesucht, die man da finden kann. Damals gab es weder Google noch Wikipedia. Ich habe Bücher gelesen, Bilder angesehen, versucht Filme herauszufinden, wo man das ein wenig erblickt und so weiter. Und kam natürlich sehr schnell an Grenzen. Dann habe ich eine kleine Tour angefangen. Ich bin zu allen Gitarrenbauern gefahren, die ich kannte, und habe sie gefragt, würden sie mir ihren Beruf zeigen? Und alle haben mich in die Wüste geschickt. Alle haben mir gesagt, alle haben mir gesagt, du musst erst 3 Jahre in die Schreinerschule gehen, dann zwei Jahre Feinschreinerei lernen und dann kannst du in die Schweiz nach Brienz zur Geigenbauschule gehen und dann noch 2 Jahre Spezialfach Gitarrenbau und dann kannst du zu uns kommen als Lehrling. Und das hat mir nicht gepasst. Also das waren keine Lehrer, es waren sowieso nie Lehrer, aber das waren keine Menschen, die mich angeregt haben. Und das habe ich dann natürlich eine Weile aufgeben müssen, weil ich niemanden gefunden habe. Aber ich habe das Vertrauen nicht verloren, dass eines Tages irgendetwas geschieht und dass ich dazu doch kommen werde. Und eines Tages, einige Jahre später, spazierte ich durch die Straßen von Chur, Hauptstadt Graubündens, und traf, es war eine Art Atelier, ein Gitarrenbauatelier mit einem Gitarrenbaumeister drin, der eben dabei war, eine Gitarre zu bauen. Ich bin eingetreten, habe ihn gefragt, würden Sie mir Ihren Beruf zeigen? So kurz gefasst. Und dann hat er gesagt, ja. Da habe ich mich bei ihm eingerichtet. Und das Erste, was er mir gesagt hat, war, ich kann dir alles zeigen, ich kann dir aber nichts beibringen. Und er hat mich begleitet, von A bis Z, wie ein Meister das tut. Er hat mir das alles gezeigt, er hat mich machen lassen und die erste Gitarre war nach 3 Monaten fertig und die war schlecht. Und das war schlimm. Ein schlimmes Gefühl, ein schlechtes Gefühl. Aber er sagte anschließend, mach doch eine zweite. Dann habe ich daran gearbeitet und die zweite war besser und das, was er dann sagte, war, möchtest du mit mir als Partner arbeiten? Und so arbeiten wir seit 16 Jahren zusammen. Also das ist ein Märchen. Dieser Mann war, ich kannte ihn als Gitarrenbauer, wusste, das ist einer der größten dieser Zeit. Ich habe ihn bewundert, bevor ich ihn kennengelernt habe und das ist zu meinem engsten Freund. Er ist zu meinem engsten Freund geworden. Ein Märchen, eine Begegnung. Aber ich musste auf ihn warten, weil all die anderen Wege, die mir angeboten worden sind, von anderen Menschen mir nicht gepasst haben. Mir hätten vielleicht anderen Menschen gepasst und umgekehrt. Mein Weg würde sonst niemandem passen. Das ist ein total individueller Weg, den man nicht verallgemeinern kann. Das Einzige, was man dabei merken kann, ist, dass es nur individuelle Wege geben könnte und dass sie wünschenswert sind.
Es war die Entscheidung der Eltern von André Stern, das Kind nicht zur Schule zu schicken. Hat André Stern seinen Eltern nachträglich nie Vorwürfe gemacht?
Eltern treffen Entscheidungen und das ist gut so. Eltern treffen Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass wir überhaupt auf die Welt kommen. Dass wir da auf die Welt kommen, wo wir auf die Welt gekommen sind. Dass wir so heißen, wie wir heißen. Eltern treffen Entscheidungen, die dazu führen, dass es ein Zuhause gibt zum Beispiel. Mit bestimmten Farben, bestimmten Gerüchen, bestimmten Geschmackrichtungen. Also all diese wichtigen Dinge, die so eine Art Grundlage sind für eine Kindheit. Die auch die Dinge sind, woran man sich so gerne erinnert. Niemand kocht wie die Mama. Der Kuchen der Mama ist immer der beste. Also meistens. Nur deshalb, weil das ist, was man kennt. Das sind die Entscheidungen, die Eltern treffen. Eltern treffen immer wieder Entscheidungen, tragen Verantwortungen und so weiter. Meine Eltern haben sich davor nicht gefürchtet. Und für meine Eltern war es einfach anders nicht möglich. Sie konnten sich einfach das nicht anders vorstellen. Für sie war es selbstverständlich, dass ihre Kinder nicht in die Schule gehen. Also haben sie ihre Kinder nicht in die Schule geschickt. Hätten aber die Kinder gewünscht, in die Schule zu gehen, dann wären wir natürlich in die Schule gegangen. Das war kein Dogma. Aber das ist ja gut, dass Eltern Dinge entscheiden. Also erstens möchte ich etwas betonen. Meine Eltern sind beide Musterschüler gewesen. Beide glücklich in ihrer Kindheit und auch in der Schulzeit. Also sie haben mit der Schule nicht abzurechnen. Das war nicht das Problem. Nein, meine Eltern haben beide immer schon mit Kindern gearbeitet und bei ihrer Tätigkeit und ihrer täglichen Beschäftigung festgestellt, dass Kinder keinen Einfluss von außen brauchen, keinerlei Impulse und derlei bedürfen. Also gewusst, ein Kind braucht keine Belehrung, keinen Unterricht. Ein Kind braucht Strukturen, Zuneigung, Vertrauen. Das war ihre Überzeugung. Und für sie war es einfach anders nicht möglich. So haben sie, war es für sie gar keine Frage. Sie haben da nicht irgendein Konzept entwickelt und sich gedacht, wir wollen da rebellieren und unsere Kinder nicht in die Schule schicken. Das ist auch keine Idee gewesen, die sie vertreten wollten oder nicht etwas, das sie beweisen wollten oder nicht eine Methode, die sie hätten entwickeln wollen. Das war einfach eine tiefe Überzeugung. So wie es andere Eltern gibt, die kein Haus bauen, wo ein Atomkraftwerk ist oder kein Haus auf einem Minenfeld bauen oder kein Haus oder nur Bio-Essen ihren Kindern geben oder nur waschbare Windeln benutzen und so weiter. Das sind Dinge, die Eltern einfach entscheiden. Nein, ich bin ein ganz normales Kind. Ich habe einfach nie diese Neugier verlieren müssen, die jedes Kind hat. Und diese Lernlust, diesen Appetit, die Kinder haben. Schaut euch kleine Kinder an. Die haben so groß, rundoffene Augen und saugen die Welt in sich hinein. Sie kriegen nie genug davon. Sie merken sich alles, sie vergessen nichts. Sie sind so unvoreingenommen. Sie überrascht alles und gleichzeitig nichts. So ist es bei allen Kindern. Und ich bin einfach ein glückliches, freies, erfülltes Kind geblieben. Das hat mit Begabung nichts zu tun. Jeder Mensch, der sich für etwas interessiert und der respektiert wird in diesem Interesse, wird gut in dem, was er tut. Das ist doch ziemlich verständlich. Und so ist es. Ich werde immer wieder nach Defiziten oder Lücken gefragt. Sie, Herr Stern, sagte Herr Backes beim Nachtcafé, ganz ehrlich unter uns, ein paar Defizite wird es wohl geben. Oh ja, es gibt viele Defizite. Es gibt unzählige. Lücken habe ich unendlich, wie jedermann. Der kleine Unterschied ist, dass ich mich davor nicht schäme, Lücken zu haben. Ich freue mich drauf. Es sind freie Räume für neues Wissen. Jedes Mal, wo ich entdecke, da weiß ich etwas nicht und das geschieht tausendmal pro Tag, denke ich, oh, da gibt es etwas zu lernen, da gibt es etwas Neues, da gibt es neue Begegnungen, da gibt es einen neuen Weg. Es ist aber interessant, weil diese ganze Gesellschaft beruht darauf, dass man versucht, Lücken aufzuspüren, fast aus einem Selbstzweck heraus. Und dass man einem sagt, oh, du bist in Mathe nicht gut, also musst du in Mathe ganz viel üben, damit du besser wirst, bedeutet durchschnittlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, herauszufinden, wo ist man gut. Und wenn man weiß, wo man gut ist, daran noch mehr zu arbeiten und dann noch mehr zu üben, damit man dann noch besser wird. Damit man dazu zum Experten heranwächst, zum Spezialisten. Natürlich sind das begrenzte Bereiche jeweils. Aber wenn jedermann ganz spezialisiert wäre, in einem kleinen Gebiet, auf einem kleinen Gebiet, da bestünde diese Gesellschaft aus Experten und nicht aus durchschnittlichen Kenntnissen.
Im Internet können Sie diese und frühere Fokussendungen jederzeit anhören und downloaden. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg spricht der in Paris geborene und aufgewachsene Buchautor André Stern. Er ist auch Musiker, Gitarrenbaumeister und Komponist und beschäftigt sich intensiv mit Informatik und er ist ein gefragter Referent zu seinem Lebensthema, das da lautet »Ich war nie in der Schule«. Als einen Grund führt André Stern an, dass das die Entscheidung seiner Eltern war und dass es in Frankreich keine Schulpflicht gäbe. Wie geht es ihm als Erwachsener mit seinem außergewöhnlichen Bildungsweg, wenn er mit Schulkindern in Kontakt kommt?
Ich empfinde Kindern gegenüber, die in die Schule gehen oder gegangen sind, gar nichts, was mit der Schule in irgendeinem Bezug stünde. Ich begegne Menschen und das tut man im allgemeinen Leben. Man weiß sowieso, dass man, wenn man nicht mal in einem hermetischen Klassenverband ist, dass man Leuten begegnen wird, die alle verschieden sind und von denen man nicht weiß, woher sie kommen, was sie erlebt haben, was sie hierher geführt hat und so weiter. Das sind dann sehr offene Begegnungen und dann empfindet man etwas, aber das ist verbunden mit der Geschichte des Menschen oder mit der Ausstrahlung und so weiter, was du willst, aber nicht mit der Tatsache, dass es ein Schulkind ist oder nicht. Also manchmal werdet ihr immer wieder feststellen, gibt es Fragen, die ich nicht verstehe. Einfach weil die Begriffe, die darin enthalten sind, mir fremd sind. Ganz viele Dinge sind mir fremd. Und die Tatsache, dass ich manche Fragen gar nicht beantworten kann, ist an sich eigentlich eine Antwort. Und die zweite Frage, ich habe seit kurzem einen kleinen Sohn. Und jetzt weiß ich, was du fragen willst. Du willst fragen wahrscheinlich, ob ich mein Kind in die Schule schicken werde oder nicht. Dass ich mein Kind nicht in die Schule schicke, ist eine Überzeugung, die ich respektieren werde, bedeutet aber nicht, dass ich es zu Hause lasse. Weil das ist etwas, das man sich immer wieder vorstellt. Ein Kind, das nicht in die Schule geht, bleibt zu Hause mit den Eltern und wird von den Eltern unterrichtet. Also ich bin nicht zu Hause geblieben, ich war viel unterwegs. Ich bin nicht mit den Eltern geblieben, sondern mit enorm vielen Menschen zusammen gewesen. Und ich wurde nicht von meinen Eltern unterrichtet. Also ich schicke mein Kind nicht in die Schule.
Hat André Stern der Kontakt zu anderen Kindern nicht gefehlt? Die Antwort auf diese Frage liest er aus seinem Buch mit dem Titel »Und ich ging nie zur Schule« vor.
Ich weiß aus Erfahrung, dass dieser Frage oft unmittelbar ein argumentierender Nachsatz folgt. Der Unterricht ist ja nicht die einzige Aufgabe der Schule. Sie ist vor allem der Ort, an dem man lernt, in der Gesellschaft zu leben, der Ort, wo man die soziale Kompetenz erwirbt, die unabdingbar ist für das Zusammenleben mit anderen. Darauf möchte ich mit einer Gegenfrage antworten. Warum wird der Kontakt mit anderen Kindern als so bedeutend angesehen? Kommt es nicht vielmehr auf den Kontakt mit anderen Menschen an? Indem man Kinder und Erwachsene in gesonderte Kategorien einordnet, trennt man sie. Man schafft eine Kluft, zieht eine Grenze und bewacht sie streng. Den Kindern bleibt nur, sich dieser Grenze in kleinen Etappen zu nähern, ähnlich den Bewährungsproben in einem Computerspiel, in dem man zu bestimmten Orten oder Hilfsmitteln erst Zugang erhält, wenn man den Übergang zum nächsten Level geschafft hat. Kann man vernünftigerweise glauben, dass eine Sozialisierung stattfindet, indem man Umgang mit Kindern desselben Alters in einem hermetischen Klassenverband hat, indem man täglich eine Ration desselben Standarddüngers teilt, der nach einem von oberster Stelle festgelegten Programm versprüht wird? Kann man allen Ernstes annehmen, dass Alter und Wohnort des Kindes die gelungenen Kriterien zur Gruppeneinteilung sind? Ich habe in ständigem Kontakt und Austausch mit anderen Menschen gelebt. Manche waren jünger, manche älter. Die gegenseitige Bereicherung ergab sich gerade aus diesem vielfältigen und kosmopolitischen Umfeld. Es gab immer etwas, was man von jemandem lernen konnte, ebenso wie es immer etwas gab, was man jemand anderem vermitteln konnte. Ich durfte meine Freunde wählen, so wie sie mich gewählt haben. Das Leben, unsere Wege, Interessen und Fähigkeiten führten uns zusammen und nicht die Daten unseres Personalausweises. Ich will noch unterstreichen, alle Hautfarben waren vertreten. Alle Religionen waren vorhanden. Es war so bunt, so sozial real, so dass man sich darunter gar nicht hätte vergleichen können. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Man konnte sich mit anderen nicht vergleichen. Was man aber dabei erfahren hat, und das ist eine Erfahrung, die ich schon sehr früh habe machen dürfen, ist, dass Verschiedenartigkeit existiert, wünschenswert ist, gut ist, in Ordnung ist. Dass es gut ist, dass man anders ist und dass die anderen anders sind und so weiter. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die Verschiedenartigkeit.
Beim Lesen des Buches fällt auf, dass André Stern in einer sehr kreativen und vertrauensvollen Umgebung aufgewachsen ist. Er verneint allerdings, dass die Lebensrealität für ihn niederschmetternd gewesen sei. Er sei ja in diesem Leben mit all den Schwierigkeiten und Bedrohungen aufgewachsen. Hat es ihm mehr Vor- als Nachteile gebracht, nicht zur Schule zu gehen? André Stern liest aus seinem Buch.
Diese wiederkehrende, sehr typische Journalistenfrage ist ein deutliches Beispiel für eine weitere Haltung, die uns fremd ist. Wir quantifizieren nicht, wir eichen nicht, wir wollen nicht aus allem Kapital schlagen und vor allem setzen wir die Elemente, die unser Leben ausmachen, nicht dem Vergleich aus. Wir ordnen sie nicht zwei unterschiedlichen Kolonnen zu, von denen die eine mit Vorteile, die andere mit Nachteile überschrieben ist. Ich bin wirklich schockiert von dieser kurzsichtig-materialistischen Gewohnheit, immer die Vorteile einer Wahl ausmachen zu wollen, um ihre Rentabilität im Vergleich zu einer anderen berechnen zu können. Trifft man die wesentlichen Entscheidungen des Lebens tatsächlich anhand der Abwägung von Vor- und Nachteilen? Diese Haltung, die dazu verleitet, gewisse Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn sie von einer größeren Zahl an Vorteilen kompensiert werden, lässt außer Acht, dass der Begriff Vorteil selbst nicht universell ist. Jeder kann im vorher erwähnten ideologischen Drive-In unter den standardisierten Menüs seine Wahl treffen, wobei alle eine ausgewogene Mischung erlesener Nachteile und entsprechender Vorteile enthalten. Anschließend ist man befriedigt und überzeugt, ich liebe es. So wuchsen wir nicht auf. Es ist mir somit unmöglich, diese Frage zu beantworten und zu quantifizieren, was es mir gebracht hat, nicht zur Schule zu gehen, denn ich möchte mich nicht mit anderen vergleichen. Frage: In Bezug auf welche Punkte bedauerst du, nicht zur Schule gegangen zu sein? Dies ist die Zwillingsschwester der vorherigen Frage und sie folgt ihr fast systematisch. Auch wenn meine vorherige Antwort bereits im Großen und Ganzen mein Empfinden zum Ausdruck gebracht hat, möchte ich an dieser Stelle noch etwas detaillierter auf die Nachteile eingehen. Im Lauf der Jahre habe ich herausgefunden, welche Gedanken hinter dieser Frage stehen. Abgesehen von dem Verlangen, das Für und Wider einer Sache abzuwägen, möchte man hier von mir hören, auf welche Hindernisse ich im Lauf meines Weges gestoßen bin. Zunächst möchte ich betonen, dass wir uns im Verhältnis zu den Vorteilen der anderen niemals in einer Position der Schwäche gefühlt haben, ebenso wenig wie wir ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen im Hinblick auf unsere Vorteile empfanden. Und als nächstes, nein, ich bin auf keine Hindernisse gestoßen. Soweit ich zurückdenken kann, erinnere ich mich nicht an die Spur eines negativen Ereignisses, das ich auf den Umstand zurückführen könnte, keine Schule besorgt zu haben. Was nicht bedeutet, dass es keine Hindernisse gab und keine Schwierigkeiten. Ich empfand keinerlei Schwierigkeiten dabei, mich in die Gesellschaft zu integrieren. Ich habe auch nie das Bedürfnis erlebt, mich dort integrieren zu müssen, da ich nie außerhalb der Gesellschaft stand.
Wie erlebt André Stern sein Leben als Erwachsener, als Gitarrenbauer, als Mitarbeiter in Teams? Hat er in seinem Leben trotz des Nichtschulbesuchs gelernt, seinen Tag einzuteilen, diesem eine Struktur zu geben?
Man meint auch, das sind diese Dinge, die man meint, ein Kind, das frei ist und nicht in die Schule geht, kennt keine Strukturen, keine Regeln, hält sich an keine Regeln und so weiter. Es gab mindestens drei Arten der Strukturen. Es gab die persönlichen Strukturen, die gibt es noch immer. Ich bin einer, der um 6 Uhr aufsteht, um zu üben, jeden Morgen, egal was los ist. Manchmal muss ich früher aufstehen, weil ich um 6 Uhr schon los muss. Aber der Tag muss damit anfangen. Das ist eine eigene Struktur. Und das ziehe ich einfach durch. Das ist jetzt eine persönliche Struktur, würde ich sagen. Dann gab es und gibt es familiäre Strukturen. Man hat zusammen gegessen. Montags ist man aufs Land gefahren, weil der Montag der Tag war, an dem wir aufs Land gefahren sind. Das sind familiäre Strukturen. Dann gab es gesellschaftliche Strukturen, dass man rechts fährt, sonst fährt keiner. Oder dass, ich habe ja Kurse besucht, die fanden am Mittwoch um 14 Uhr statt und da ging man nicht am Donnerstag um 8 hin. Das sind Strukturen.
Eine Frage an André Stern lautete, ob er antiautoritär erzogen wurde. Ob seine Eltern Normen aufgestellt sowie Geh- oder Verbote ausgesprochen hätten. In der Familie Stern galt eines, Vertrauen.
Es muss zuerst gelten, dass Vertrauen da war. So großes Vertrauen, dass als die Eltern gesagt haben, nicht, nein, wir uns auch daran gehalten haben, weil wir gewusst haben, oh, da ist etwas, dass wir jetzt, also wenn die Eltern jetzt nein sagen, da haben wir so viel Vertrauen, bedeutet es nein. Auch wenn wir es nicht sofort verstanden haben, weil so viel Vertrauen da war. Wir wussten, das sind keine Schikanen, keine Kaprizien, also unsere Eltern machen da nicht was Willkürliches. Also, es war aber nur Vertrauen, das war gar keine Überlegung. Die Eltern haben gesagt nein. Also war es nein. Aber es ist nie vorgekommen, dass es uns nicht eingeleuchtet hat, warum. Aber als irgendwann jemand sagte nein, dann wussten wir, es ist nein. Wir haben das auch gar nicht diskutieren wollen. Schlafen gehen war nie ein Problem und aus einem einfachen Grund. Nämlich, ich habe ja, und das tue ich weiterhin, hauptsächlich gespielt. Und dann habe ich einen Bauernhof gebaut aus Lego-Teilen und stundenlang damit gespielt. Klar sind meine Eltern da nicht aufgetaucht und haben gesagt, jetzt räumst du alles auf. Es war doch unmöglich, es war ja mein Bauernhof. Und als es hieß, essen kommen oder ins Bett gehen, da hatte ich auch kein Problem damit, diese Tätigkeit zu unterbrechen, von der ich wusste, dass ich sie am nächsten Morgen nahtlos fortsetzen konnte. Genau da, wo ich aufgehört hatte, konnte ich weiter spielen. Ich hatte dieses Vertrauen, denn das war immer so. Das heißt, ein Unterbruch war keine Katastrophe. Ich wusste, es ist einfach ein Unterbruch, es geht nachher weiter. Meine Eltern waren nicht 24 Stunden pro Tag für uns verfügbar. Doch, wir wussten, sie sind da und somit waren sie verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass sie geografisch da waren. Erstens, weil wir viel unterwegs waren und sie zu Hause. Ich wurde begleitet und auch mitgenommen. Es kamen immer Freunde zu uns, die gesagt haben, ich gehe zu einer Ausstellung oder Familienmitglieder, die gesagt haben, ich gehe ins Kino und uns mitgenommen haben. Oder meine Eltern sind zu einer Ausstellung gegangen und haben uns mitgenommen. Wir waren ständig unterwegs, aber wir haben zusammen gelebt und wir haben einander nicht gestört. Und wir haben uns das Leben so organisiert, dass wir zusammen leben konnten. Was nicht bedeutet, dass wir alles gemeinsam gemacht haben oder gemeinsam unternommen haben. Aber meine Eltern wussten, im Moment ist André mit seinem Bauernhof beschäftigt, das wussten sie. Es ist auch oft vorgekommen, dass ich in meinem Zimmer gespielt habe, dass meine Mama oder mein Papa anderswo beschäftigt war im Haus und dass sie nach 3 Stunden gedacht haben, ah Mensch, wo ist er? Was macht er? Meine Eltern wollten gar nicht weg sein. Das ist ein wichtiger Punkt nämlich. Meine Mama und mein Papa wollten das nicht verpassen. Sie wollten nicht anderswo sein. Meine Mama hat ihren Beruf aufgegeben, und zwar nicht, Sie hat sich ja nicht aufgeopfert für ihre Kinder. Sie hat ihren Beruf aufgegeben, weil er ihr, obwohl sie ihn liebte, weniger wichtig war, als der Kindheit ihrer Kinder beizuwohnen. Das war's. Sie wollte gar nicht weg. Sie wollte da sein. Sie wollte keine Minute versäumen.
Das Kind André Stern ist ohne Schule, aber mit großer Zuwendung von Seiten der Eltern und der Freunde der Familie aufgewachsen. Da er das immer noch so aus der Fülle schöpfend erzählen kann, stellt sich die Frage, ob es im Zuge der Pubertät, der ganz natürlichen Abnabelung vom Elternhaus, Probleme mit den Eltern gab. Dafür zitiert André Stern aus seinem Buch.
Wie sonderbar es Ihnen auch erscheinen mag, es gibt bestimmte Begriffe, die uns vollkommen fremd sind, die ganz ehrlich nicht zu unserem Bezugssystem zählen. Beispielsweise die feinsäuberliche Unterteilung der Zeit in Kategorien wie Arbeit und Freizeit, Job und Urlaub, Berufsleben und Privatleben, Lernen und Erholung ist uns vollkommen fremd. Ebenso waren weder die einzelnen Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter genau segmentiert, noch war der Übergang von einer zur anderen wahrnehmbar. Dieses kontinuierliche Voranschreiten ohne Termine mit einem beständigen, doch individuellen Rhythmus wohnt jedem natürlichen Prozess inne. Umgekehrt ist das Festsetzen von Altersphasen anhand klar definierter Dreh- und Angelpunkte, wie es ansonsten nirgends in der Natur zu finden ist, auf eine Konditionierung zurückzuführen, die ebenso künstlich wie bequem ist und schon sehr früh von der Sitte eingeleitet wird, das kalendermäßige Alter mit den Etappen der Schullaufbahn zusammenfallen zu lassen. Nein, ich habe keine der Krisen erlebt, die man heute normalerweise bei einem heranwachsenden Kind erwartet. Man muss dazu sagen, dass auch niemand in meinem Umfeld sie jemals als notwendig oder wünschenswert ansah. Niemand stellte sich darauf ein, dass ich meinen Ödipus-Konflikt durchlebe, und niemand beunruhigte sich, als ich es nicht tat. Ich musste meine Unabhängigkeit nicht erst erringen, denn ich habe sie immer schon besessen. Ich bin noch immer ein Kind, also habe ich das noch nicht hinter mir.
Zum Schluss macht André Stern deutlich, warum er seine Erfahrungen als Nichtschüler in Vorträgen, Talkshows und Büchern festgehalten hat. Er sagt am Beginn seines Vortrags, er stehe für seinen individuellen Weg. Dieser Weg war für ihn stimmig. Ganztags- und Gesamtschule, Förderunterricht und Spracherziehung, alle Schlagworte der letzten Jahre. Nach den diversen PISA-Studien und internationalen Vergleichsstudien beginnen immer wieder die Diskussionen. André Stern sieht diese Diskussionen aufgrund seines Weges als Nicht-Schulbesucher als Ausdruck notwendiger Veränderungen im Schulsystem.
Man meint, es geht ohne Schule nicht. Man meint, man wird ohne Schule asozial, Analphabet, man kriegt keinen Job, man hat keine Freunde und so weiter. Das stimmt nicht. Davon möchte ich berichten. Natürlich könnten wir jetzt eine Auflistung machen von allen Familien, allen Lagen, allen Eltern, bei denen das nicht möglich wäre, was ich erlebt habe. Interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so sehr, denn mich interessieren viel mehr die Menschen, die sich eigene Gedanken darüber machen könnten, die eigene Entscheidungen treffen könnten, die eine Wahl treffen können, wenn sie überhaupt wüssten, dass es andere Möglichkeiten gibt, als die, die sie kennen. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Deshalb halte ich diese Vorträge. Einfach damit, wenn das ein Plädoyer ist, ist das ein Plädoyer für mehr Freiheit. Damit wir alle Elemente, alle Karten in der Hand haben, bevor wir eine Wahl treffen. Und natürlich gibt es Eltern, die diese nicht treffen können. Gut, gibt es die Schule. Aber natürlich gibt es auch welche, die das könnten und die das nicht tun, weil sie davon nichts wissen. Das ist schlimm. Das ist in einer demokratischen Welt nicht in Ordnung. Deshalb erzähle ich von dieser Geschichte. Und die Paradigmen dieser Gesellschaft müssen sich verändern, denn sie sind ans Ende angelangt, also sie sind überholt. Die neuen Paradigmen werden natürlich dort entstehen, wo Leute überhaupt über etwas Neues nachdenken können. Aber um über etwas Neues nachzudenken, muss man alle Informationen haben. Und das ist in Sachen Bildung überhaupt nicht der Fall. Mein Buch geht nun zu Ende. Wie eingangs gesagt, handelt es sich dabei weder um eine Anleitung zum Nonkonformismus noch um eine Sammlung von Patentrezepten oder eine Autobiografie, sondern vielmehr um einen Bericht. Meine Erlebnisse, meine Lernprozesse, die Art und Weise, wie und wann ich mir Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet habe, sind Teil einer vollkommen persönlichen Entwicklung. Der Versuch, sie zu verallgemeinern oder auf jemand anderen zu übertragen, wäre unsinnig. Doch ebenso abwegig wäre es zu glauben, dass dieses Buch die Geschichte eines außergewöhnlichen, eines hochbegabten Kindes erzählt. Jedes Kind in einer vergleichbaren Lage würde auf seine eigene Weise eine ebenso facettenreiche, vielseitige und einzigartige Entwicklung durchlaufen. Die Möglichkeit dazu möchte ich meinen Kindern schenken.
Fokus. Themen fürs Leben.
In der heutigen Fokus-Sendung hörten Sie den gebürtigen Franzosen, Buchautor, Musiker, Komponisten und Gitarrenbauer André Stern. Auf Einladung der Initiative Spatzennest in Lustenau sprach er zu seinem Lebensthema »Und ich war nie in der Schule«. So lautet auch sein gleichnamiges Buch »Und ich war nie in der Schule«. Es ist im ZS-Verlag Zabert-Sandmann erschienen. Ein Satz von André Stern ist mir besonders hängen geblieben.
Schaut euch kleine Kinder an. Die haben so groß, rundoffene Augen und saugen die Welt in sich hinein. Sie kriegen nie genug davon. Sie merken sich alles, sie vergessen nichts, sie sind so unvoreingenommen. Sie überrascht alles und gleichzeitig nichts. So ist es bei allen Kindern. Und ich bin einfach ein glückliches, freies, erfülltes Kind geblieben.
Tonmeister der Sendung war Franz Karl Fessler. Für Anregungen und Hinweise stehen Ihnen wie immer meine E-Mail-Adresse johannes.schmiedle@orf.at sowie die Telefonnummer des Publikumsservice unter der Vorwahl von Dornbirn 055 72 51 1000 offen. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Im Internet können Sie diese und frühere Fokussendungen jederzeit anhören und downloaden. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.